Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Moderator von Gründerleben und ich freue mich heute, nicht nur einen, sondern gleich zwei ganz spannende Gäste vorstellen zu dürfen. Sie sind Unternehmer aus Leidenschaft, lieben es gemeinsam zu kochen und geht nicht, ist für sie der größte Ansporn überhaupt. Bei ihrem neuesten Produkt dreht sich nun alles um Nachhaltigkeit im Badezimmer. Herzlich willkommen, Boris und Oliver, die Gründer von
Heimathaufen bzw. Soap & Proceed.
Hallo, Tim.
Hallo.
Soap & Proceed. Schön, dass ihr da seid, Boris und Oliver. Ich freue mich.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wer seid ihr denn? Wer ist Oliver? Wer ist Boris? Gebt uns doch da mal einen kurzen Überblick.
Ich bin Oliver.
Ja, ich bin Boris, der zweite Gründer von Heimathaufen. Und wir haben 2018 zusammen die Heimathaufen GmbH gegründet. Und sind jetzt seit diesem Frühjahr mit unserem neuesten Produkt, dem All-in-Wash 4-in-1 unter dem Markennamen Soap & Proceed unterwegs.
Mhm. Soap & Proceed, das ist ja schon ein ganz interessanter Name. Also man kennt ja Proceed, ne? Weiterführen oder was danach kommt. Was ist denn in diesem Namen das Preceed? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Ja, also das Preceed, das kommt von dem Vorausgehen, Vorangehen, weil wir finden, wir haben jeden Tag die Chance, dass wir eben nicht so weitermachen wie bisher, also Proceed, sondern dass wir, und jeder von uns, das gilt nicht nur für die großen Konzerne und das gilt eigentlich für jeden einzelnen Menschen, wir haben eben jeden Tag die Chance, voranzugehen, andere Wege zu gehen und deswegen Preceed.
Mhm. Interessant, ja. Wenn ihr sagt, wir, meint ihr da euch beide oder meint ihr noch das riesige Team, das hinter eurer Idee steht?
Ja, das riesige Team, das sind wir beide. Man merkt es häufig auch mal, wenn irgendwie Kundenmails oder sowas kommen, da ist die Einleitung so, als wären wir so ein riesiges Team. Es ist aber wirklich so, wir sind nicht nur die beiden Gründer, sondern wir sind auch wirklich die beiden, die das Ganze tagtäglich am Laufen halten. Also das einzige Team, was man so nennen könnte, ist, dass wir natürlich einen Versandpartner haben, die Stiftung Mensch in Schleswig-Holstein, die für uns den Versand der Produkte übernimmt. Aber alles Weitere drumherum, Kundenservice, Internetseite, das machen wir beide zusammen.
Mhm, ja, genau. Das heißt, man ist bei euch immer direkt an der Geschäftsführung. Man hat nicht einfach die große GmbH, die dahinter steht, sondern man hat zwei sympathische junge Männer, mit denen man auch ganz normal einfach reden kann.
Ja, so sieht es aus, genau. Man hat im Grunde genommen immer den direkten Draht zu uns beiden im Moment. Wir haben natürlich versucht, wir kommen ja beide ein Stück weit aus der IT, die Prozesse möglichst zu digitalisieren und schlank zu halten, aber genau, man erreicht uns direkt.
Mhm. Wunderbar, dann kommen wir da vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Jetzt noch eine andere Frage zu dem, was ihr macht. Was ist dieses 2-in-1, habt ihr ja schon am Anfang gesagt, ne? Was genau ist das und was macht euer Produkt besonders? Ich habe ja schon angekündigt, es geht ums Badezimmer, aber was genau im Interessanten, was revolutioniert ihr dort?
Ja, es ist sogar ein 4-in-1, ich weiß nicht, das habe ich dann glaube ich vorhin falsch gesagt, also es ist ein 4-in-1. Die Herausforderung, die wir aktuell haben, ist, wir wollen alle nachhaltiger leben, wir wollen auf Verpackung achten. Das geht aber häufig mit Verzicht einher. Und niemandem kann es gelingen, von heute auf morgen plötzlich 1000% und vegan und nur noch zu Fuß und am besten kein Streaming mehr und verpackungsfrei. Und beim Badezimmer ist das eben genauso. Wenn man sagt, ich möchte gerne möglichst verpackungsarm unterwegs sein, muss man sich eine Haarseife kaufen oder ein festes Shampoo, ein festes Duschgel. Und es gibt einfach viele Menschen, die finden so ein festes Produkt nicht sympathisch. Gleichzeitig hat es aber eben den Vorteil mit der Verpackung. Und wir haben uns gedacht, geht denn irgendwie beides? Geht denn, dass du ein festes Produkt hast, während du es verschickst, damit du da möglichst verpackungsarm unterwegs bist, das aber zu Hause dann doch wieder flüssig ist, was eben viele Menschen bevorzugen? Und so entstand eben unsere, wie wir sie nennen, Powder-to-Liquid-Rezeptur, die eben fest und doch flüssig ist.
Mhm. Genau, es handelt sich dabei im Grunde genommen um ein hochkonzentriertes Pulver, das man eben zu Hause dann mit Wasser anmischt. Und 4-in-1, weil man es für den Körper, die Haare, die Hände und das Gesicht verwenden kann.
Das heißt, ihr seid im Endeffekt mit eurer Idee über die Hürde des Marktes, nämlich dass man schon was Flüssiges haben möchte als Endverbraucher, drüber gegangen, indem ihr trotzdem ein festes Produkt genommen habt, das aber beim Kunden letztendlich flüssig in der Benutzung steht, richtig?
Genau, schön zusammengefasst.
Und das Powder-to-Liquid-Prinzip, damit man sich das bildlich vorstellen kann, ihr sendet also dem Kunden Puder, und ich habe mir sagen lassen, sogar direkt in den Briefkasten rein, zu nach Hause. Und dann, wenn ich das selber verwenden möchte, eben im Badezimmer zum Duschen, dann kann ich dieses Pulver eben in Gel bzw. Seife umwandeln lassen, die ich dann wie die herkömmliche Seife in der Tube verwenden kann. Richtig?
Genau, ganz genau. Also du kannst das, du musst es eben nicht auch vor jeder Verwendung machen, sondern du mischst das einfach im vorgegebenen Verhältnis 1 zu 9 mit Wasser an. Und dann kannst du das in deine alten Gefäße, in die alte Duschgelflasche oder in den schicken Seifenspender bei dir am Waschbecken einfach umfüllen und dann ganz normal wie ein flüssiges Produkt verwenden. Nur eben, dass du 95% Verpackung einsparst, 90% CO2 auf dem Transportweg, weil es eben leichter ist. Und wie du schon sagst, du musst nicht los, du musst nicht schwer schleppen, sondern das Ganze wartet direkt im Briefkasten auf dich.
Simpel, simpel, unkompliziert, stressfrei. Gefällt mir sehr gut. Wie kommt man denn aber auf so eine coole Idee?
Um ehrlich zu sein, die ist schon ziemlich alt. Die hatte ich bereits vor 5 Jahren schon mal, als ich unter der Dusche stand und dachte, Mensch, warum kaufst du eigentlich ein Produkt, das flüssig ist, das aber größtenteils aus Wasser besteht? Warum kaufst du sowas auch? Gibt es das nicht auch als Konzentrat? Es ist dann aber ehrlich gesagt dann erstmal lange Zeit wie in der Schublade verschwunden gewesen, bis wir dann Anfang letzten Jahres gesagt haben, also irgendwie auch jetzt mit Verpackung, das Thema müssen wir nochmal angehen. Und es war so sozusagen die Zeit reif für, dass wir gesagt haben, jetzt setzen wir uns dran und jetzt entwickeln wir eine Rezeptur dafür.
Das heißt, seit Anfang 2019 seid ihr wirklich da dran an dieser Idee, richtig?
Ja, genau. Die Entwicklung war quasi im letzten Jahr. Und wie Boris vorhin schon erwähnt hat, genau, sind wir seit Februar diesen Jahres dann quasi am Markt.
Gut. Das heißt, die Idee Boris lag in der Badewanne, alle Glieder von sich gestreckt und dachte, warum kann man das nicht anders machen? Ist dann schließlich zu dem Punkt gereift, dass ihr letzten Jahres das gegründet habt. Und das macht ihr jetzt auch in Vollzeit, richtig?
Ja, Boris ist da in Vollzeit mit beschäftigt. Ich derzeit auch. Das wechselt aber hier und da noch. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir kommen beide ursprünglich mal aus dem Bereich der Informationstechnologie und ich habe da hier und da immer noch auch Aufträge, die ich wahrnehme.
Okay, Aufträge welcher Art?
Projekte im IT-Bereich eben, ne? Also Dokumentenmanagement, im Wesentlichen Microsoft-Stack, SharePoint ist ein Produkt, das da beispielsweise sehr stark im Fokus ist.
Auch eine ganz spannende Entwicklung, die ich auch schon häufiger beobachten durfte, nämlich dass die ITler, ne, die ihren Faible in der IT gefunden haben, letztendlich in die Kosmetikbranche gehen. Bei euch ist es jetzt natürlich nicht Kosmetik, es ist aber trotzdem das Thema Nachhaltigkeit, etwas für den Körper tun. Spannend, spannend. Wie kam es dazu? Also am Anfang gab es ja dann sicherlich auch Hürden, gerade wenn man vielleicht aus einer ganz anderen Branche kam. Aber wie kamt ihr dann darauf, das so umzusetzen, tatsächlich als eine Gründung von euch beiden?
Also, Boris hatte ja gesagt, die Idee ist schon ein bisschen oder schon ein paar Tage alt. Und am Ende des Tages waren wir jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ah, wir haben so ein Faible für Kosmetik, sondern das war eigentlich mehr so der Fall, dass wir gesagt haben, wir wollen auch noch mal etwas anderes machen und eigene Ideen umsetzen und insbesondere Ideen, die eben auch ja, ich will nicht sagen die Gesellschaft, aber quasi zu mehr Nachhaltigkeit führen oder die auch etwas bewegen in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft. Und diese Idee war eben sehr passend und auch wenn wir da branchenfremd sind, haben wir uns da eben einfach sehr, sehr stark eingearbeitet und uns die entsprechende Hilfe gesucht, die es dafür auch bedarf.
Es ist auch so, der Vorteil, wenn du natürlich vom ganz anderen Bereich kommst, ist, Du bist nicht so blind unterwegs, wie wenn du da schon irgendwie viele, viele Jahre drinsteckst, sondern fängst halt an, auch jede Kleinigkeit zu hinterfragen. So dass wir am Anfang sagten, ja, komm, wir machen Pulver. Und wenn man sich dann erst so mit der Thematik auseinandersetzt, merkt man, das ist ewig lange Zutatenlisten, da sind Stoffe drin, da wird es einem richtig gruselig bei, wenn man dann mal weiter guckt, was ist denn das eigentlich und welche Wirkung haben die. Und so hatten wir halt irgendwie immer auch den Vorteil, das komplett neu aufzubauen und jetzt nicht irgendwie eine vorhandene Rezeptur zu nehmen und dann zu sagen, Mensch, dann machen wir das Wasser raus, sondern wirklich von null auf zu beginnen.
Ist das ein Tipp, den ihr beide neuen Gründern oder Gründungsinteressierten mitgeben würdet, dass man Dinge hinterfragt?
Absolut, absolut, zu 100%. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein Gründer mitbringen sollte, dass er neugierig ist, dass er Dinge hinterfragt. Und also ich kenne das noch von früheren Arbeitgebern, da wenn da mal ein Externer da war, der hat dann gefragt, ja, hier, der Prozess, der ist total komplex, warum macht ihr das so? Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Und, und genau das ist das Verkehrte. Man muss wirklich anfangen, auch die Sachen, die man vielleicht länger schon so gemacht oder die länger in der Gesellschaft so gemacht werden, wirklich bewusst hinterfragen.
Und das ist natürlich tatsächlich auch dann das Schwere, wenn man so ein größeres Unternehmen ist oder ein gesetzteres Unternehmen ist, das immer so diesen Geist, sage ich jetzt mal, am Leben zu halten. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher oder ganz wichtiger Punkt ist eben auch, dass man an der Stelle als Gründer tatsächlich auch nicht davor scheuen sollte, vielleicht in einem Bereich zu gründen, in dem man vielleicht noch nicht so bewandert ist. Also das sehe ich oder sehen wir dann am Ende des Tages eher auch als Chance und weniger als Risiko. Also man denkt eben auch einfach dann weniger oder mehr, besser gesagt, out of the box, was diesen bestimmten Bereich oder diesen bestimmten Markt dann angeht.
Und das ist meistens sehr, sehr viel wert. Wird häufig unterschätzt, dieser Gedanke out of the box. Ne? Nicht immer, das haben wir schon immer so gemacht, das muss man immer noch weiter so machen, sondern Sachen hinterfragen, schauen, hat sich der Markt nicht seitdem verändert? Muss man nicht sich auch anpassen? Und das ist tatsächlich auch etwas, wo viele Gründer letztendlich dran scheitern. Also sehr, sehr guter Tipp. Jetzt seid ihr ja schon 2 Jahre, ihr beide, in etwa 2 Jahre, wir nehmen diesen Podcast ja gerade Ende 2020 auf, im Gründerleben. Jetzt seid ihr sogar bei Gründerleben. Was sind denn so die größten Hürden, wenn ihr zurückblickt auf diese 2 Jahre, denen ihr begegnet seid in eurem Gründerleben?
Also ich habe eine Sache, die mir direkt einfällt. Es dauert alles deutlich länger, als man denkt. Wenn man jetzt plant, sage ich mal, gerade in die Umsetzung geht, vielleicht noch mal überlegen, ob hier und da nicht das Zeitfenster auch mal ein bisschen vergrößert werden muss.
Ja, und um das zu ergänzen, man darf sich nicht, und du hast ja das eingangs in der Einleitung auch erwähnt, mit dem geht nicht, man darf sich auch von einem Nein oder von einem geht nicht oder von einer Kritik auch nicht abschrecken lassen. Das Problem, das man ja häufig hat, auch wenn man jetzt irgendwie eine Idee im Familien- und Freundeskreis vorstellt, kriegt man ein Ja, finde ich doof oder hey, das ist super. Da kannst du natürlich nicht viel rausziehen. Insofern sich zum einen mal auch wirklich außerhalb der eigenen Geschäftsidee Partner zu holen, die wirklich auch kritisch hinterfragen, mit denen man das besprechen kann und auch mal so eine Idee auseinandernehmen. Also jemanden, der einen fragt, warum machst du das? Weil häufig hat man ja für irgendein Problem, irgendeine Idee, eine Lösung im Kopf und baut sich das so zurecht, ohne mal einen Schritt noch zurückzugehen und sich zu fragen, warum mache ich das überhaupt? Also was will ich denn jetzt mit diesem Lösungsansatz zum Beispiel erreichen? Also gute Sparringspartner holen und es geht alles länger, als man braucht und man kriegt viele Neins oder viele geht nichts zu hören, aber am Ende des Tages findet sich immer schon irgendwie einen Weg oder ein Workaround, sage ich mal.
Wie geht ihr mit solcher vielleicht auch negativen Kritik dann um?
Achterbahn der Gefühle. Beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also das wird sicherlich vielen Gründern so gehen. Da gibt es einfach gute Tage und schlechte Tage. Aber wichtig ist einfach, das am Ende des Tages nicht zu sehr an sich rankommen zu lassen, sondern eben auch dann den Mut zu fassen, also zu reflektieren und zu sagen, nee, das passt schon so, oder eben auch nachzusteuern, zu sagen, ja, valider Punkt, wie gehe ich damit um oder wie kann ich das vielleicht in mein Produkt oder in meine Dienstleistung ja, einfließen lassen, sozusagen.
Ja, wenn du Angestellter bist und es gibt was Negatives zum Hören oder auch konstruktive Kritik, toucht das, glaube ich, einen weniger, wie wenn das so dein eigenes Produkt, dein eigenes Unternehmen, dein eigenes Baby ist. Da reagiert man häufig emotionaler drauf. Also das ist jedenfalls bei uns der Fall. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, damit man sich da nicht allzu sehr von runterziehen lässt.
Das klingt jetzt natürlich ein bisschen negativ erstmal so, aber ich wette, ihr beide habt auch ganz viele Supporter, wahrscheinlich so auch im Familienkreis, aber wahrscheinlich auch schon ganz viele Kunden. Bin ich richtig in der Annahme, dass ihr auch Leute habt, die hinter euch stehen, no matter what?
Ja, absolut. Das sollte auch nicht negativ klingen. Es ist aber halt wirklich so, wir kriegen ganz, ganz viele tolle Mails von unseren Kunden, die begeistert sind vom Produkt und die sich einbringen wollen, was wir super wertschätzen. Und so wie dich das halt, du durchs Wohnzimmer hüpfst und dich einfach tierisch freust, kann es halt eben genauso sein, dass irgendwie ein schlechter Tag ist und irgendwie passiert an einem Tag mal nichts und das zieht dich runter. Unterm Strich ist es aber so, es ist toll, die Unterstützung sowohl in der Familie, im Freundeskreis zu haben, als auch eben von unseren Kunden, die wirklich begeistert sind. Und das ist einfach schön, wenn man da so eine liebe Mail kriegt, auch am Samstagmorgen, dann beginnt das Wochenende halt traumhaft.
Vielleicht an dieser Stelle nochmal gut für die Zuhörer zu wissen, der Oliver und der Boris, die tun wirklich jede E-Mail persönlich beantworten und die freuen sich auch über die Nachrichten. Die freuen sich sowohl über konstruktive Kritik, als natürlich auch über diese wunderschönen Nachrichten, die man da kriegt. Also richtig, ihr freut euch, wenn ihr E-Mails bekommt?
Ja, wir freuen uns, wenn wir E-Mails bekommen und egal, ob es Kritik ist oder auch nur einen Daumen hoch, wir möchten da auch schon immer drauf antworten und man muss sich immer auch vor Augen halten, wenn jemand sich vor den Rechner setzt und eine E-Mail schreibt und seinen Gedanken aufschreibt oder auch seine Verbesserungspunkte, macht sich dieser Mensch fürchterlich viel Mühe. Und das ist eine Mühe, die, glaube ich, bei vielen Unternehmen nicht genug wertgeschätzt wird. Da wird die passende Antwort, die im FAQ oder in der Knowledge Base drinsteht, rausgesucht und dann ist das Thema durch, anstatt dass man sich bewusst ist, da hat jemand Liebe reingesteckt, eine Nachricht zu schreiben und dass da auch ganz, ganz häufig viele kluge Dinge drinstehen, aus denen man für Weiterentwicklung, Neuentwicklung oder auch für sich als Unternehmen ganz viel rausziehen kann.
Sehr schön. Und das sieht man ja meistens noch, diese Zuneigung bei den kleineren Unternehmen, während, wie du gerade richtig gesagt hast, bei den großen Unternehmen, das meistens leider schon etwas verloren gegangen ist, dieses Persönliche. Wenn wir jetzt noch abschließend so einen Blick hinter die Kulissen bei euch machen, Marke, Produkt, was ihr anbietet, wie ihr auftritt, das kann man sich ja alles auch auf Instagram anschauen. Ihr habt ja auch Social-Media-Profile, wo man eure Story mitverfolgen kann. Aber wenn wir mal dahinter gucken, so in die Kulissen, was sind denn so vielleicht ein paar Sachen und Gedanken, kann jetzt mit eurer Marke oder eurem Produkt zu tun haben, wo die meisten gar nicht so mitbekommen, wo ihr euch aber schon auch einige Gedanken gemacht habt?
Puh, das ist so einiges, klingt jetzt so hochgestochen. Es ist aber einfach der Punkt, dass wir von Anfang an, ich bin auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen detailverliebt, das ist manchmal Fluch und manchmal Segen. Wir haben uns unabhängig jetzt von Marke und vom Pulver an sich und auch von dieser Briefkastengeschichte halt auch fürchterlich kleinteilige Gedanken gemacht. Also, dass das Produkt wirklich in den Briefkasten passt. Für Briefkästen gibt es denn DIN-Norm, das weiß man auch nicht, wenn man da nicht sich mal eingelesen hat. Dann ist es so, wir arbeiten ja mit der Stiftung Mensch zusammen. Das ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die für uns den Versand übernehmen. Dort haben wir auch zum Beispiel darauf geachtet, dass das alles möglichst simpel, möglichst einfach ist. Es wird nicht mal eine Packliste benötigt, weil man halt eben alle nötigen Informationen auf dem Adresskleber drauf hat. Wir haben, weil wir aus der IT kommen, viele Prozesse einfach digitalisiert, weil, wie du schon sagtest, wir sind ein Zwei-Mann-Team. Und wenn man wirklich sich hinsetzen möchte und jede Mail selbst beantworten, dann muss man halt die Sachen, die immer jeden Tag ablaufen und automatisierbar sind, eben automatisieren. Und das kriegt man natürlich als Kunde so jetzt nicht mit. Und ansonsten, ja, wir haben halt einfach alles selbst gemacht. Jedes Icon, jeder Text, das ist alles selbst gemacht, weil es irgendwo schon eine kleine Herzensangelegenheit ist. Und was man auch verraten darf, das ist mir auch als Kunde nicht, hier geht es auch mal ganz schön wüst zu, wenn man zu zweit in einem Büro arbeitet und den ganzen Tag aufeinander hockt, dann streitet man sich auch mal über den einen oder anderen Punkt. Das kriegt dann vielleicht auch nicht so mit, dass man als kleiner Blick hinter die Kulissen, was bei uns beiden so passiert.
Ja, das kriegt man ja meistens nicht mit, aber solange sich alle hinterher wieder vertragen, ist die Stimmung im Büro hoffentlich gut.
Das ist sie, ja.
Ja, definitiv.
Sehr schön. Dann danke ich euch auf jeden Fall an dieser Stelle recht herzlich, Boris und Oliver. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für den Einblick in Soap & Proceed. Und ich hoffe, der eine oder andere konnte hier was mitnehmen. Es gab auf jeden Fall viele gute und wertvolle Dinge, nochmal auch Tipps dabei. Und in Zukunft vielleicht auch bei der Gründung weniger Proceeden, sondern mehr Preceeden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Oliver und Boris. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg.
Ja, uns auch. Vielen Dank.
Danke. Euch auch.
Viel Erfolg.
Natürlich auch. Genau. Vielen Dank, dass du dabei sein
durftest. Ja, tschüss.